dann stellt sich doch immer wieder die eine Frage: Worum ging es eigentlich bei der Reformation? Was war der zentrale Punkt? Wo und worum geht es eigentlich bei den 5 Solas der Reformation wirklich? Wir können diese Fragen auch in unsere heutige Zeit ziehen und uns selber fragen, worum geht es beim Evangelium wirklich? Warum oder worum geht es beim christlichen Glauben? Und die eine Antwort muss immer wieder damals und heute die gleiche sein. Wie können verlorene und schuldige Sünder vor einem heiligen und gerechten Gott als gerecht stehen? Wie kann ein Sünder Gerechtigkeit erlangen? Wie kann man wirklich errettet werden? Das ist die gleiche Frage wie damals, wie heute. Die wichtigsten Fragen der Menschheitsgeschichte, ja, die wichtigste Frage in deinem Leben, wo du eine klare Antwort haben musst und diese Antwort dann dein restliches Leben, ja, bis in alle Ewigkeit ausleben wirst und musst. Zur Zeit der Reformation sehen wir, und auch noch heute, auf der einen Seite die römisch-katholische Kirche, die behauptet, Erlösung ist in Christus und. Sie behaupten nicht, ohne Christus gibt es Erlösung, aber sie sagen auch nicht, allein in Christus ist Erlösung, sondern die römisch-katholische Kirche sagt, Christus und. Zum einen die Priester, bei denen du deine Sünden bekennen musst und die dann als Mittler zwischen dir und Gott auftreten. Dazu erhob die römisch-katholische Kirche am 5. Jahrhundert die Mutter Jesu Maria zu einer Gottheit, zu einer Co-Erretterin. Im Jahr 431 nach Christus wurde sie benannt als Mutter Gottes. Die römisch-katholische Kirche hat die Messe oder praktiziert die Messe, wo immer wieder Gott, Jesus und sein Werk symbolisch vollzogen wird. Sie verbreiten die Irrlehre von der Schatzkammer des Verdienstes, wo Maria und andere sogenannte Heilige durch ihr Leben Schätze und Errungenschaften auf andere übertragen können, damit sie gerettet werden. Und sie behaupten, es gebe ein Fegefeuer als die finale Läuterung für Gläubige. Und dazu kommt noch, was die römische katholische Kirche auch noch heute verbreitet ist, dass der Papst zum Haupt der Gemeinde erhoben wurde, zum Heiligen Vater. Das ist die römisch-katholische Kirche zur Zeit Luthers und genauso heute. Sie behaupten Christus und, Christus und. Und das ist der Angriff auf die 5 Solas und das ist der Angriff ganz besonders auf ein Sola, was wir heute uns anschauen, Solus Christus. Warum? Weil immer wieder gesagt wird, Jesus Christus und sein Werk reicht nicht aus. Es braucht Christus und Priester, Maria, Werke, das Fegefeuer und den Papst. Und diesen Irrlehren stehen und standen auf der anderen Seite unter anderem die Reformatoren entschieden gegenüber und kämpften bis in den Tod für die eine Wahrheit aus Gottes Wort. Die eine Wahrheit, sola scriptura, wie wir es vor 5 Wochen gesehen haben, als das absolute Fundament des Glaubens. Und auf diesem Fundament, sola scriptura, stehen 3 Säulen, 3 Pfeiler des Evangeliums. Zum einen sola gratia, sola fide und solus Christus. Denn wir sind errettet allein aus Gnade, allein aus Glauben und allein aus Christus. Und dann haben wir das Spitzdach auf diesen 3 Pfeilern, welches nach oben zeigt als die 5. Wahrheit der Solas, soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Die ganze Debatte, damals wie heute, drehte sich also um 2 Wörter, und alleine. Und das ist die gleiche Frage an unser Herz heutzutage. Glaubst du an die eine Errettung, allein durch Gnade, allein durch Glauben und allein durch Christus? Oder heißt es bei dir in deinem Leben und deinem Herzen auch vielleicht Christus und? Doch warum ist diese ganze Debatte eigentlich noch so relevant für uns heute? Die ganze Zeit können wir uns vielleicht die Frage gestellt haben, warum reden wir die ganze Zeit über die römisch-katholische Kirche? Warum über die Solas? Warum dieses Jubiläum über die 500 Jahre? Leute, wir leben in einer postmodernen Welt, die sich dazu verschrieben hat, gegen die eine Wahrheit vorzugehen, mit der Aussage, es gibt keine absolute Wahrheit. Jeder kann glauben, was er will. Jeder kann machen, was er will. Das sehen wir heutzutage überall. Du kannst alles sein in unserer toleranten Welt von heute. Als Mann kannst du eine Frau sein, ein Tier, ein Möbelstück. Ja, du kannst an alles glauben, was du willst. Weil alles zusammen gleich dasteht. Also bitte nicht radikal, bitte nicht exklusiv, bitte nicht. Auch Leute, wahre Christen mit unserer toleranten Welt sehr intolerant. Auch Leute, wahre Christen müssen für die eine Wahrheit voll einstehen, denn wenn du irgendetwas dem Evangelium wegnimmst oder hinzutust, gibt es keine Errettung. Deswegen müssen diese fünf Solas der Reformation, damals wie heute, uns als Christen ausmachen. Ansonsten bist du kein Christ. Das heißt nicht, dass du jedes Detail verstehen musst, aber diese fünf Solas, diese fünf Glaubensgrundlagen müssen die fünf Pfeiler deines Herzens sein. Aus voller Überzeugung, denn ein Mensch kann nur alleine durch Gnade, allein durch Glauben und allein durch Jesus Christus errettet werden, zum Lobe Gottes des Vaters. Und es ist gerade Solus Christus, was wir uns heute zum Abschluss dieser Reihe anschauen wollen, welche alle vier Solas miteinander verbindet. Denn was ist die zentrale Botschaft aus Gottes Wort? Es ist Jesus Christus. Hört kurz zu, Hebräer 1, 1 bis 3. Da heißt es, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben vor allen. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Das ist Sola Scriptura, das eine Wort vom lebendigen Wort Jesus Christus. Und Römer 10, 17 sagt, der Glaube kommt durch die Verkündigung und die Verkündigung kommt aus Gottes Wort und Gottes Wort wieder über Jesus Christus. Es ist also der Glaube, der gegründet ist im Wort und damit gegründet ist in Jesus Christus. Und an Jesus Christus zu glauben, ist eben auch allein durch Gnade. Denn niemand von uns glaubt durch sich selbst. Christus wurde uns also gegeben, allein aus Gnade, um an ihn zu glauben. Uns, den Toten, den verlorenen Sündern. Und es ist der Glaube an Jesus Christus, der alleinige Retter und der einzige Erlöser der Welt, Solus Christus. Und all das wiederum gipfelt in dem Ziel des Evangeliums, in dem Ziel des Lebens von jedem wahren Christen, Gott allein anzubeten und ihn zu verherrlichen. Soli Deo Gloria. Doch alles ist verbunden durch und mit Solus Christus, was wir uns heute zum Abschluss ganz genau anschauen wollen, wie ihr es schon gesehen habt in eurem Thema im Wochenblatt, Solus Christus allein durch Christus. Und unser Haupttext für Solus Christus soll heute Apostelgeschichte 4,12 sein. Ihr könnt da schon mal hingehen, Apostelgeschichte 4,12. Und wir wollen uns drei fundamentale Wahrheiten zu Solus Christus heute vor Augen führen, aus diesem Text und mit vielen anderen Texten und mit vielen Zitaten aus der Kirchengeschichte, um zu verdeutlichen, wie wichtig und wie zentral und wie entscheidend diese Wahrheit ist von Solus Christus. Und hier in Apostelgeschichte 4, wir werden ab Vers 5 lesen, sehen wir die Begebenheit von Petrus und Johannes, wie sie festgenommen wurden, weil sie von dem Evangelium Zeugnis gaben. Und viele kamen zum Glauben, was wir in Kapitel 3 sehen. Und so wurden sie hier in Kapitel 4 vor den Hohen Rat geführt, um wiederum Zeugnis abzulegen von der einen Wahrheit. Und da heißt es ab Vers 5, es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten. Auch Hannas, der hohe Priester, und Kaiaphas und Johannes und Alexander und alle, die aus hoherpriesterlichem Geschlecht waren. Und sie stellten sie, also Petrus und Johannes, in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Also geheilt und Zeugnis gegeben. Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Und dann Vers 11, das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und dann unser zentraler Hauptvers, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist in keinem, kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Das ist unser zentraler Text für heute Morgen. Und wir sehen hier diese wunderbare Wahrheit in Vers 11. Jesus ist der wahre Eckstein. Ihr könnt aufschlagen, Psalm 118, ist in der Mitte von eurer Bibel, wo diese Wahrheit von Jesus als der wahre Eckstein schon einmal ausgesprochen wurde. Da heißt es in Psalm 118, 22 und 26, bis 26, ab Vers 22, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, es ist wunderbar in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Ach Herr, hilf, ach Herr, lass wohl gelingen. Gepriesen sei der, welcher kommt in den Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Die Frage ist hier, wir kennen die auch selbst den Vers direkt danach, nach dem Eckstein, so gut. Welcher Tag ist hier gemeint? Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, so oft aus dem Kontext gerissen. Der Tag, der hier gemeint ist, ist der Tag von Christus, als er als Eckstein verworfen wurde. Es ist der Tag, wo Jesus an unserer Stelle für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Es ist der Tag, an dem Jesus Christus zum Sühneopfer wurde für unsere Sünden. Und es ist der Tag, wo Jesus den ganzen Zorn Gottes auf sich nahm. Und was sagt Psalm 118 hier zu uns? Wir sollen über diesen Tag jubeln. Wir sollen uns freuen. So ruft Petrus hier die Priester und Leiter des Volkes zur Umkehr auf, indem er ihnen sagt, ihr habt ihn gekreuzigt, den Eckstein. Ihr habt den Eckstein verworfen. Und er sagt, alle, die damit Solus Christus ablehnen, werden verworfen werden. Und das bringt uns zur ersten fundamentalen Wahrheit hier in Vers 12 in der Apostelgeschichte über Solus Christus. Und es ist ein Heil, die Priorität der Erlösung. Lasst uns hineinschauen nochmal jetzt in unseren Hauptvers wieder. Apostelgeschichte 4,12. Ihr könnt immer euren Finger da halten, wenn wir auch zu anderen Stellen springen. Da heißt es noch einmal, und es ist in keinem anderen das Heil. Was ist die größte Not des Menschen? Finanziell, politisch, kulturell, physisch? Nein, die größte Not jedes Menschen hier auf der Erde ist geistlich, besteht geistlich. Denn es ist, wie es heißt hier in Vers 12, es gibt ein Heil, das Heil. Nicht Zukunft, es wird ein Heil geben für alle solche, die gute Werke tun und heilig leben. Nein, Gott hat das eine Heil schon vollbracht. Er hat das eine Heil schon aufgerichtet. Und die wichtigste Botschaft hier am Anfang von Vers 12 ist, es gibt ein Heil, eine Möglichkeit, gerettet zu werden. Es heißt Solus Christus. Und wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, und wir haben es die letzten Predigten der Solas schon gemacht, was bedeutet eigentlich Heil und Erlösung? Ja, so austauschbare Begriffe hier, Heil und Erlösung. Und dann finden wir noch einen weiteren Begriff, den wir überall lesen, ist Errettung. Das sind zwei verschiedene griechische Wörter, die wir einfach verstehen müssen. Und wir haben schon ein bisschen über beide gesprochen, aber es passt so gut, um hier im Kontext, im Zusammenhang nochmal zu verstehen, was er hier meint mit, es gibt nur ein Heil in keinem anderen. Zum einen haben wir das Wort Errettung. Und dieses Wort bezieht sich auf eine Rettung vor einer direkten Gefahr. Wir wurden also nicht von unserer Einsamkeit, wie wir es in den Solas vorhin schon gehört haben, oder unserem schlechten Job oder unserem schlechten Aussehen oder unserem schlechten Leben gerettet. Nein, wir wurden auch nicht gerettet von der Sünde auch wenn es war es. Wir wurden auch nicht errettet von der Hölle, auch wenn es war es. Doch ultimativ, wie ich es schon vor 2 Wochen gesagt habe, wurden wir vor Jesus gerettet. Und das ist so wichtig zu verstehen für uns. Und wir fragen jetzt, hä? Vor Jesus? Ja. Vor Jesus, vor Gott wurden wir gerettet ultimativ. Denn in diesem Leben von jedem von euch ist Jesus der eine Retter, der eine Erlöser. Doch wenn dieses Leben vorbei ist, wenn die Gnadenzeit vorbei ist, ist Jesus Christus der wahre, gerechte Richter. Er ist derjenige, vor dem sich jedes Knie beugen wird, den der Vater alles Gericht übergeben hat. Johannes 5, 22, hört nur kurz zu den Stellen. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Vers 27, und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch das Gericht zu halten. Und 2. Korinther 15, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Es wird also der Tag kommen, wo der ganze Zorn Gottes über die Sünde ausgegossen wird durch den gerechten Richter Jesus Christus. Wenn du also errettet wirst, wirst du vor Jesus gerettet, aber auch durch Jesus, vor Gott, durch Gott und für Gott. So wichtig zu verstehen. Doch warum ist es so zentral? Warum ist es so wichtig für uns? Und es ist so wichtig für uns zu verstehen, denn wer allein ist fähig, vor Gott zu retten? Wer allein ist fähig, die Trennung zwischen Gott und dem Menschen aufzuheben? Wer allein ist fähig, den Sünder gerecht zu sprechen? Wer, wir, unsere Werke? Nein, es ist Gott allein. Gott allein war fähig und ist fähig, Menschen zu retten. Denn er allein ist das Heil. Und das bringt uns zu unserem zweiten Begriff hier, wie wir es in Vers 12 lesen. Denn es ist in keinem anderen das Heil oder keinem anderen die Erlösung. Und Erlösung und Heil spricht von einem Kauf, von einem Geschäftsabschluss. Und nochmal, keiner von uns konnte sich selber vom Tod, vom Gericht, von der Sündenschuld freikaufen. Warum? Weil wir tot waren, Epheser 2,1. Keiner und kein Werk schafft es, dich zu erlösen. Nichts, gar nichts. Nur einer kann das. Nur ein Werk schafft das. Gott selbst, Jesus Christus selbst. Er allein mit seinem Blut als heiliges und perfektes Opferlamm am Kreuz. Er war die perfekte Währung, der perfekte Löser, das perfekte Preisgeld, um sündige Menschen zu erlösen und frei zu kaufen aus der Versklavung und in die Sünde und dem ewigen Zorn. Der Vater schaut also nicht auf uns, sondern er schaut auf Jesus Christus, auf sein Opfer, um uns gerecht zu sprechen. Spurgeon macht so deutlich an diesem Punkt und sagt, es ist nicht dein Halten an Christus, das dich rettet. Es ist nicht deine Freude über Christus, das dich rettet. Es ist noch nicht einmal dein Glaube an Christus, auch wenn er das Instrument ist. Nein, es ist allein das Blut Jesu und sein Werk, das rettet. Und wieder zu erlösen von was? Errettet von was? Vor dem Zorn Gottes, der kommen wird. Und ich kann es immer wieder nur betonen. Und es ist so wichtig, dass wir ein ausgewogenes Evangelium präsentieren. Dass wir ein ausgewogenes Evangelium kennenlernen. Denn warum ist dieses Heil, diese Errettung, diese Erlösung so, so notwendig für jeden von uns? Hört euch kurz diese Stellen an, auch nur kurz zum Zuhören, dass ihr nicht blättert, sondern einfach diese Stellen auf euch wirken lasst. Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Preis den Herrn. Wer aber den Sohn nicht hat, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Römer 1, 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Und dann ganz am Ende der Schrift Offenbarung 19, 15. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Leute, es ist so wichtig für uns immer wieder zu verstehen, das Leben und das ewige Leben, die Ewigkeit, sind kein Spiel. Denn Gottes Zorn wird kommen über alle Ungerechtigkeit und alle Sünde. Denn Gott ist heilig, er ist perfekt und er kann nicht. Er kann keine Gemeinschaft mit Finsternis, mit Sünde, mit unerlösten Sündern haben. Das ist unmöglich für Gott. Nochmal Spurgeon an diesem Punkt sagt so klar, wenn Menschen gering von der Hölle sprechen, liegt es daran, dass sie auch die Sünde als gering ansehen und damit glauben sie eben auch nur an einen geringen Erlöser. Es ist also alles gering zusammen. Doch wenn du die Schwere und Größe der Sünde verstehst, dann willst du einen großen Erlöser. Und begreife das, sagt er weiter, wenn du diesen nicht hast, wirst du in ein großes Verderben fallen. Und du wirst eine schwere Strafe erleiden, empfangen aus den Händen eines großen Gottes. Und weiter sagte er, wir rauben dem Evangelium seine Kraft, wenn wir die bedrohliche Strafe weglassen. Die Frage ist also immer wieder an uns und unser Herzen, bist du im Frieden oder im Unfrieden mit Gott? Ist dein zukünftiges Leben mit Gott oder ohne Gott? Bist du noch unter dem Zorn Gottes oder im Heil? Nicht wie geht es deinem Körper, sondern wie geht es deiner ewigen Seele? Denn es gibt nur ein Heil, es gibt nur eine Erlösung und es gibt nur eine Errettung. Es heißt Solus Christus. Doch in wem liegt diese Errettung? Und wir haben es schon so viel gesagt, und das bringt uns zu unserer zweiten fundamentalen Wahrheit von Solus Christus. Hier, die zweite Wahrheit ist ein Name, die Exklusivität der Erlösung. Wir müssen wieder reinschauen in unseren Text in Apostelgeschichte 4,12. Schaut hinein. Da heißt es, und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel. In keinem anderen, nicht in nichts anderen, sondern wir sehen hier ein Personalpronomen. Ich weiß, die meisten sagen, oh nein, Grammatik. Das heißt hier eigentlich in keiner anderen Person. Errettung ist nicht durch die Gemeinde, nicht durch irgendwelche Programme oder Organisationen. Errettung liegt allein gegründet in der Person Jesus Christus, Solus Christus. Wie wir es in Vers 10 hier im Kontext gesehen haben, Jesu Christi, der Nazarener, den ihr gekreuzigt habt. Und dann Vers 11, wie ausgerufen wird, der zum Eckstein geworden ist. Leute, außerhalb von Christus, von Jesus Christus, gibt es keine Errettung. Keine, kein bisschen, kein Tropfen, nichts. Es gibt kein Christus und meine Gemeindezugehörigkeit und meine Bibelschule und mein Geben und mein Dienen und mein Ehepartner und mein Pastor, meine Taufe, meine guten Werken. Es gibt nicht Christus und, sondern allein Jesus Christus ist fähig zu retten. Du musst ganz bei Christus stehen, ganz in ihm sein und ganz verstehen, was es bedeutet, Jesus Christus allein rettet. Erlösung ist nicht durch Mohammed, nicht durch Buddha, nicht durch Maria, nicht durch den Papst, nicht durch deine Eltern, nicht durch deine Freunde, nicht durch deinen Ehepartner. Nein, unsere Erlösung ist allein durch Christus und durch Christus allein. Selbst Martin Luther machte diesen Punkt immer wieder in seinem Leben so deutlich, nachdem er wiedergeboren war. Und da sagt er, die höchsten Religionsübungen, Heiligkeiten, die allerfeurigsten Werke der Hingabe derer, die Gott ohne Christus ehren, ist schlicht Götzendienst. Wie es denn im Papsttum für einen allergeistliches Werk gehalten wurde, wenn Mönche in ihrem Zimmer saßen, über Gott und seine Werke meditierten oder wenn sie in Brand, in höchster Hingebung die Knie beugten, beteten und himmlische Dinge betrachteten mit solcher Entzückung, dass sie vor übergroßen Freude Tränen vergossen. Und dennoch nach Paulus und nach der Bibel alle Werke, alles Werke des Fleisches, jede derartige Religionsübung, die Gott ohne Christus und den Befehl Gottes ehrt, ist Götzendienst. Und er schließt ab, in Christus allein ist Gott hoch erfreut. In Christus allein. In Christus allein. Und wir müssen so verstehen, auch in Anbetracht von dem Zitat von Luther, Wir müssen verstehen, Errettung ist nicht in uns, Leute. Wir suchen so oft nach dem einen Moment, wo wir es begreifen, nach dem einen Moment der Erleuchtung. Wir suchen so sehr danach. Doch Errettung ist außerhalb von uns, nicht in uns, außerhalb, denn sie liegt alleine gegründet in Jesus Christus. Denn was hatte Jesus Christus immer wieder so deutlich gesagt, als er auf dieser Erde gewandelt hat? Die zwei mächtigen Worte: Ich bin, oder? Was hören wir? Ich allein bin das Brot des Lebens. Ich allein bin das Licht der Welt. Ich allein bin die Tür, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben. Ich allein bin der wahre Weinstock. Und Johannes 14, 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann sagt er weiter, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Niemand kommt zum Vater. Niemand wird errettet. Niemand wird Reinigung und Wiederherstellung mit Gott, dem Schöpfer, erfahren, wenn er nicht in mir ist. Denn Errettung ist allein in und durch Christus. Oder was sagte Paulus so klar? In 1. Timotheus 2, 5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Leute, wisst ihr, was ein Mittler macht? Wisst ihr, warum so diese Mittlerrolle so zentral ist? Er steht zwischen zwei Parteien, wo Feindschaft herrscht. Und der Mittler tritt so ein, dass er die beiden Seiten wieder zusammenbringen will. Und das Interessante ist, er tritt komplett neutral auf. Und das ist genau der Punkt, warum Christus Mensch ist und gleichzeitig Gott. Weil er neutral für beide eintritt, um sie zusammenzuführen. Und deswegen war allein Christus, der wahre Mensch und wahre Gott, fähig, als Mittler aufzutreten. Niemand anderes auf der Erde war und ist jemals zugleich Gott und Mensch, alleine Jesus Christus. Selbst Philipp Melanchthon, ein enger Wegbegleiter Luthers, sagte vor Hunderten von Jahren, unser ganzes Bewusstsein von Christus verschwindet, wenn wir andere Mittler nachlaufen neben Christus, in welchen wir unser Vertrauen setzen. Jesus allein ist Mittler. Auch Stephen Charnock, ein Puritaner, circa 100 Jahre nach Luther, bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, Gott fern von Christus ist ein zorniger und betroffener Herrscher. Wenn wir ihn also nicht allein in und durch Christus anschauen, den Mittler, die Schrecken seiner Majestät würden uns ganz überkommen. Wir sollen es nicht wagen, uns dem Vater zu nähern, alleine durch Christus, wegen unserer Sündhaftigkeit. Wir sollen unsere Augen zuerst auf Jesus fixieren, dann auf den Vater. Wenn Christus nicht unsere Schuld getragen hätte und unsere Sühnung vor Gott für uns bewirkt hätte, dann würden wir ganz verderben. Also bevor ein Mensch auch nur daran denkt, vor dem Angesicht der Gerechtigkeit Gottes zu erscheinen oder zugelassen zu werden zu den heiligen Hallen seiner Barmherzigkeit oder an den Reichtümern seiner Gnade teilzuhaben, muss er zuerst zu dem Mittler Jesus Christus schauen. Jesus Christus ist der eine Mittler. Er ist der eine Retter. Und Leute, auch wenn wir immer wieder vielleicht den Punkt des Zornes betonen hier, um die Ausgewogenheit reinzubekommen, was ist das für eine Hoffnung? Was ist das für eine Hoffnung zu wissen, auch durch Gottes Wort, es gibt einen Weg, es gibt eine Erlösung, es gibt einen Erlöser, es gibt einen Mittler. Das ist Hoffnung, weil wir wissen es und diese Hoffnung liegt alleine in Jesus Christus. Er ist das freie, unverdiente und unverdienbare Gnadengeschenk. Und die Schrift ist voll davon. Auch wieder, hört zu, die Schrift ist voll von dieser Gnadenbotschaft, die dem Sünder angeboten wird. Da heißt es in Johannes 3,16, ein so bekannter Vers. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es ist die Liebe Gottes, die Erlösung möglich macht. Die Liebe Gottes, die ihn antreibt, zu retten. Doch allein in Christus. Römer 5,8 sagt es auch so klar. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünder waren. Ohne unser Zutun, ohne dass wir Gott zuerst geliebt haben. Nein, seine Liebe, seine Gnade hat uns gerettet, allein in Christus. Römer 6,23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es ist das ewige Leben als Gnade, als das Gnadengeschenk allein in Jesus Christus, immer und immer wieder. Und auch so deutlich in 2. Korinther 5, 18 bis 19, denn alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Leute, wir haben Versöhnung in Jesus Christus, weil Gottes Zorn auf uns lag und wir Versöhnung brauchten durch den einen Mittler, durch sein heiliges Blut, um uns mit Gott zu versöhnen. Und 2. Korinther 5, 21 schließt hier, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gottes Gerechtigkeit würden. Hier sehen wir den großen Austausch am Kreuz. All meine Sünde liegen auf dem Herrn, und all seine Gerechtigkeit bekomme ich vollkommen umsonst. Das ist der Austausch am Kreuz für alle die, die in Christus sind. Und dann stimmt Römer 8, Vers 1 mit ein, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Amen. Allein in Christus, nicht Christus und, sondern allein in und durch Christus. Was für wunderbare Wahrheiten, was für Gewissheiten wir haben, die wir in Anspruch nehmen dürfen im Glauben, allein in Christus. Wenn wir weiter in die Kirchengeschichte sehen, sehen wir diese zentrale Botschaft von Solus Christus überall. Im Heidelberger Bekenntnis um 1563 finden wir genau die gleichen Wahrheiten. Da heißt es in Frage 29, warum wird der Sohn Gottes, das heißt Heiland, genannt? Weil er uns heilt von unseren Sünden und weil bei keinem anderen ein solches Heil zu suchen noch zu finden ist. Frage 30, heißt es Glauben, denn auch die an den einzigen Heiland Jesus, die Heil und Seligkeit bei dem Heiligen, bei sich selbst oder anders versuchen? Nein, ist die Antwort. Sie rühmen sich zwar seiner Worte, verleugnen ihn aber mit der Tat. Denn entweder ist Jesus kein vollkommener Heiland oder er ist den, die ihn mit wahren Glauben annehmen, alles, was zur Seligkeit nötig ist. Immer und immer wieder sehen wir es. Solus Christus, allein durch Christus. Auch das Westminster-Bekenntnis 1647 bestätigt diese Wahrheit und sagt in Abschnitt 14,2, der aktive, rettende Glaube gewinnt seine wichtigste Bedeutung darin, dass er Christus annimmt, ihn aufnimmt und in ihm allein zur Rechtfertigung, Heiligung und zum ewigen Leben aufgrund des Gnadenbundes Ruhe findet. In ihm allein. Vielleicht denkst du jetzt die ganze Zeit, das ist ganz schön eng. Dann kann ich nur sagen, ja, das ist es. Vielleicht denkst du, hört sich ganz schön exklusiv hier an. Ja, das ist es. Und es ist absolut intolerant gegen jede andere Religion. Denn es gibt nur einen einzigen Weg. Wie Jesus selbst klarstellt in Matthäus 7, 12 und 13, geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Und dazu Johannes 10, Vers 7, da sprach Jesus wiederum zu ihnen und sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Jesus allein, Leute, Jesus allein ist der Weg zum Vater. Jesus allein ist die Tür zum Vater, zur Herrlichkeit, zum Himmel. Er allein ist die Pforte, die eng ist. Er allein ist der Weg zum Himmel. Christus allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ein anderer Bruder aus der Kirchengeschichte, James Montgomery Boyce, spricht auch so deutlich über die Exklusivität von Christus und sagt: Oh, wie sehr hasst die Welt solche Aussagen. Wenn du verhöhnt werden willst oder gehasst, bezeuge die Exklusivität von Christus. Sage, dass er der alleinige Erlöser ist und dass nur durch den Glauben an ihn jemand von der Hölle gerettet werden kann. Die Exklusivität des Christentums geht komplett gegen den Kern unserer religiösen, pluralistischen Gesellschaft. Wir verkündigen einen exklusiven Christus in einer inklusiven Zeit. Wie können wir es nur wagen zu sagen, dass unser Glaube der allein wahr ist? Wie können wir es wagen? Allein in Christus. Denn es heißt in Gottes Wort, Apostelgeschichte 4,12, es ist kein anderer Name unter dem Himmel, dem Menschen gegeben. Kein anderer Name. Im Name Jesu ist absolute Autorität. Petrus spricht hier vor den höchsten jüdischen Leitern und sagt ihnen: Ihr habt den Messias, den einen Erlöser, gekreuzigt. Denn Jesus Christus wurde zum Eckstein, den ihr verworfen habt. Doch ohne ihn gibt es keine Rettung, keine für niemanden. Leute, für diese eine Wahrheit von Solus Christus gaben Hunderte von Menschen ihr Leben hin. Und das muss unsere Verkündigung heute sein. Davon muss unser Herz voll sein. Warum? Weil wir allein durch Christus von dem Zorn Gottes errettet wurden. Das muss unsere Botschaft überall sein, in der Schule, auf der Arbeit, in unseren Familien, ja, in der Weihnachtszeit. Solus Christus, Erlösung ist allein in und durch Christus. John MacArthur ergänzt hier reingesprochen in unsere Zeit heute: Es gibt im gewissen Sinne nur zwei Religionen in der Welt. Die eine basiert auf menschlichen Errungenschaften, die andere basiert auf göttlicher Erfüllung. Die einen sagen, du kannst deinen Weg in den Himmel verdienen. Die anderen sagen, du musst allein in Christus Jesus vertrauen, auf ihn glauben, so wirst du gerettet. Wir haben eine so wunderbare Hoffnung. Wir haben eine so wichtige Verkündigung, denn es muss Solus Christus heißen, egal wo wir sind, egal was wir tun. Und vielleicht fragst du dich jetzt wieder, warum hören wir eigentlich die ganze Zeit, vielleicht schon seit 30 Minuten hier das Gleiche? Und der Grund ist nicht, weil ich nicht glaube, dass die meisten von euch sagen, ja, ich glaube an Solus Christus. Das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, leben wir diese Wahrheit in jedem Bereich unseres Lebens auch wirklich aus? Wird diese Exklusivität in unserem Leben auch wirklich sichtbar, indem wir ansatzweise so radikal hingegeben sind wie Luther, Calvin, Zwingli und wie sie alle heißen? Leute, wir leben in einer Welt der Toleranz. Alles ist erlaubt, alles ist okay, aber wir wissen es anders, oder? Denn das Gericht wird kommen und Gott ist nicht ein toleranter Gott, sondern er wird richten. Doch die schöne Wahrheit ist auch, er wird retten. Gott wird retten und er rettet immer noch. Und das bringt uns zu unserer letzten und dritten fundamentalen Wahrheit hier von Solus Christus, wie es in einem Wochenblatt findet. Die dritte Wahrheit ist eine Rettung, die Notwendigkeit der Erlösung. Lasst uns diesen Punkt noch einmal vor Augen führen, wie wir es schon vorher teilweise betont haben. In Vers 12 heißt es in Apostelgeschichte 4 noch einmal, denn es ist in keinem anderen Namen unter dem Himmel den Menschen gegeben. Und hier können wir wieder die Frage stellen, wer hat uns diesen Namen gegeben? Gott selbst. Gott selbst ist der Ursprung der Rettung, der uns diesen Namen gegeben hat. Nicht unsere Werke, nicht wir, sondern Gott allein ist es. Und dann sehen wir hier auch in den letzten Worten in Vers 12, denn es ist kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. indem wir, schließt alle ein, wir alle brauchen Errettung. Wir alle. Nicht nur wir hier in der Gemeinde, sondern alle brauchen Errettung. Indem wir gerettet werden sollen. Eigentlich könnt ihr das durchstreichen. Es soll nicht nur sollen heißen, sondern müssen. Das ist eigentlich viel absoluter im Griechischen. Leute, das ist die eine Wahrheit, die alles überstrahlt in dieser Welt. Wir brauchen Erlösung. Mehr als alles andere auf der Welt. Verlorene Sünder brauchen Errettung. Sie müssen Errettung erfahren, weil sie unter dem Zorn Gottes sind und nicht wissen, wann das Leben vorbei ist. Thomas Menten sagt, was auch immer du tust, wenn du nicht mit Jesus verbunden bist und ganz mit ihm verwurzelt als Teil seines Leibes, dann bist du nicht sicher. Wir alle verdienen nur eins, ewige Verdammnis, doch noch ist Gnadenzeit. Noch ist die Zeit der Errettung, der Erlösung. Und du musst errettet werden. Denn der Zorn Gottes, seine Gerechtigkeit wird kommen. Doch Gott in seiner Gnade will sündige Menschen retten in Christus allein. Doch Johannes 8,24, Jesus selbst sagt so klar, darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Wenn du nicht an Solus Christus glaubst, wirst du in deinen Sünden sterben. Und dann bist du nicht sicher. Deswegen komm zu Jesus. Komm zum einen Erlöser. Komm zu dem, der sagt, in mir allein. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Auch J.C. Ryle in seinem Theologiebuch spricht über diese Warnung, zu Jesus zu kommen, so eindringlich, wenn er sagt, Menschen denken, es wäre lieblos, irgendwas zu sagen, was sich anhört, als würde man andere verdammen. Ich kann eine solche Liebe einfach nicht verstehen, denn mir erscheint eine solche Liebe so, wie wenn ich meinen Nachbarn langsam Gift trinken sehe, aber nie einschreite, um ihn zu stoppen. Als eine Liebe, die einen blinden Menschen sieht, auf den Grabgrund zulaufen, doch man denkt, es wäre falsch einzugreifen und ihn zu warnen vor der Gefahr. Er sagt so deutlich, ich denke, es ist ein Mangel an Liebe, die wirklichen Konsequenzen des Menschen oder vor den Menschen zu verbergen oder unsere Augen zu verschließen. Deswegen rufe ich allen zu, es gibt keine Errettung als allein in Christus. Leute, das ist wahre Liebe, indem wir Konsequenzen, indem wir Sünden ansprechen, weil nur dann gibt es Hoffnung. Alleine gegründet in Christus Jesus. Du musst errettet werden, denn es gibt Konsequenzen. Keiner bleibt ungestraft, doch es gibt Hoffnung allein in Christus. Allein in Christus, immer wieder. Er ist allein derjenige, der rettet. Und es ist so schön, hier auch wieder zu sehen, in Apostelgeschichte 4, 12 am Ende, das letzte Verb in dieser Rede von Petrus steht wieder mal im Griechischen im Passiv. Ja, was bedeutet das wieder? Aktiv ist, wir können gerettet werden. Mittel ist, dass wir mitwirken, ein Schritt und 99 Schritte Gott. Aber wir müssen gerettet werden. Passiv bedeutet, Gott rettet uns. Gott rettet uns. Die Frage ist also an dein Herz, bist du gerettet? Glaubst du an den Sohn Gottes? Glaubst du an Solus Christus? Glaubst du an die alleinige Gnade in Christus Jesus? Dann glaubst du der einen Wahrheit aus Gottes Wort, denn es heißt Solus Christus. Es ist nur ein Weg, ein Name, ein Retter, ein Mittler, Jesus Christus, der selber sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Und wenn du ein Sünder bist, dann komm zu Jesus. Dafür ist er gestorben am Kreuz. Also komm zum Herrn, denn er allein ist der eine Erlöser der Welt, wie Paulus es auch so deutlich macht. Hört kurz noch einmal zu in Kolosser 1, 16 bis 17, wo Paulus ins Schwärmen kommt über die Person Jesu Christi, wo er sagt, er, Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Es ist Unsichtbare und das Sichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn geschaffen. Alles, Leute, dreht sich um eine Person, Jesus Christus. Lass mich diese zentrale Wahrheit von Solus Christus Und damit zum Abschluss unserer Reihe der fünf Solas der Reformation schließen mit ein paar weiteren so zentralen Zitaten, die ich zusammengesucht habe von den Reformatoren und ihren Erben. Und einer dieser Reformatoren, den wir auch immer wieder hören, ist John Calvin, der so klar sagte: In uns selbst sind wir zerstreut, in Christus sind wir verbunden. Von Natur aus gehen wir in die Irre und laufen überstürzt auf das Verderben zu. In Christus finden wir den Weg, der alleine zur Erlösung führt. Unsere erdrücken uns und dennoch wurden sie auf Jesus gelegt, durch den wir allein Erleichterung erfahren. Daher, wir waren verdorben, entfremdet von Gott und waren auf dem Weg in die Hölle. Doch Christus allein übernahm die schmutzigen Tiefen unserer Sünde auf sich, um uns vor der ewigen Verdammnis zu retten. Und weiter sagte John Calvin: Wir sehen, dass unsere ganze Erlösung allein in Christus gegründet ist. Ein anderer war Ulrich Zwingli, der in seinen 67 Artikeln, ja, nicht 95 Thesen, sondern 67 Artikeln in der Reformationszeit auch sich in Großteil nur um eine Person als Zentrum hatte, war Jesus Christus. Und da schreibt er gerade in seinen ersten Artikeln die folgenden Worte: Die Summe des Evangeliums ist, dass unser Herr Jesus Christus, der wahre Sohn Gottes, den Willen des himmlischen Vaters für uns geoffenbart hat. Mit seiner Schuldlosigkeit hat er uns vor dem Tod erlöst und uns versöhnt mit Gott. Daher Christus ist der einzige Weg der Erlösung für alle, die waren, sind und sein werden. Und auch Martin Luther, den wir schon so oft zitiert haben, der immer so manchmal drastisch geredet hat, sagt noch einmal über seine Vergangenheit: Und ich selbst habe alles geglaubt und alles gepredigt. Er sagt, wie wir es am Anfang auch vor zwei Wochen gehört haben: Sankt Anna war mein Abgott und Sankt Thomas war mein Apostel. Ich richtete mein ganzes Leben nach ihnen aus. Die anderen liefen zu Sankt Jakob und hatten einen starken Glauben und das feste Vertrauen, dass wenn sie alles täten, würden sie auch alles erlangen, was sie erhofften und erbaten. Der Mensch ist von Natur aus geneigt abzufallen. Deswegen ist es vonnöten, dass man immer da festhalte an dem einen Zeugnis über Christus. Und dann sagt er zum Ende: Denn es braucht Mühe und Arbeit, bei dem Wort und dem Zeugnis zu bleiben. Denn wenn eine Person beim Sterben sagen kann: Ich muss sterben, aber ich habe einen Erlöser, auf ihn verlasse ich mich und sonst auf keine andere Kreatur, weder im Himmel noch auf Erden. Leute, es waren diese Reformatoren und ihre Erben, die uns bis heute nur eine Botschaft verkündigen, und das ist Solus Christus, allein durch Christus. Weil sie anerkannten, dass Christus der alleinige Weg der Rettung ist, die zentrale Botschaft der Bibel. Alle ihre Bücher waren Christus-zentriert, alle Predigten waren Christus-zentriert und all ihre Anbetung war Christus-zentriert. Und all das stand im direkten Kontrast zu einer religiösen Welt. Wenn wir also eine neue Reformation in unserer Zeit erleben wollen, dann müssen wir mit unserem ganzen Herzen und unserem ganzen Leben bekennen und glauben: Christus Jesus allein. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann muss Jesus Christus für dich alles sein. Alles. Du musst Solus Christus lieben. Und eine klare Antwort haben, wenn dich jemand fragt: Liebst du die Person Jesus Christus und sein Werk? Denn er allein ist ein Prophet. Er allein ist der Hohepriester. Er allein ist der Mittler. Und er allein ist der König. Und du musst das alles über Christus nicht nur wissen, sondern glauben und mit deinem ganzen Leben ausleben. Dann wirst du dich in alle Ewigkeit an dieser einen Wahrheit erfreuen, an der einen Person Jesus Christus, an dem alles hängt. Doch das Ziel der Errettung, ja, ist deine ewige Freude, aber noch viel mehr, wie wir es gesehen haben, denn über allem ist es die ewige Verherrlichung Gottes und seine ewige Anbetung und seine Ehre, sodass du dann in Ewigkeit mit einstimmen wirst, mit allen Heiligen zusammen: Ich bin nichts, Christus aber ist alles. Amen. Lass uns noch kurz beten und dann singen wir ein weiteres Lied zusammen. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Treu Gott und Vater, wir wollen dir danken für deine Wahrheit. Herr, wir danken dir so sehr für dein Wort. Herr, wenn wir zurückschauen zur Reformation und auch die Zeit schon davor, sehen wir, dass alles doch angefangen hat mit der Wahrheit deines Wortes, die wiederentdeckt wurde in der Sprache der Menschen. Die Wahrheiten, die uns so direkt ins Herz sprechen, die uns so klar vor Augen stehen, ja, die uns auch so klar entgegenstehen, Herr. Wir danken dir für die 5 Solas der Reformation, für einfach so klare Wahrheiten, die so sehr uns auch wiederum ins Herz dringen und uns die Frage stellen, glauben wir daran, dass allein dein Wort die eine Wahrheit ist, die absolute Wahrheit und absolute Autorität. Herr, schenke, dass wir daran glauben, dass alleine durch Gnade, allein durch Glauben und allein durch Christus Errettung möglich ist. Und dass wir daran glauben und es in unserem Leben ausleben mit dem letzten Sola, indem wir dich in allen Bereichen unseres Lebens ganz verherrlichen. Herr, wir wissen, wir haben so viel Schwachheit in unserem Leben. Herr, wir wissen, dass wir vielleicht auch heute wieder, nachdem wir nach Hause gehen, anfangen zu sündigen. Doch wir dürfen immer wieder zum Kreuz schauen, wo du für Sünder gestorben bist. Herr, schenke, dass wir aufhören mit unserer Scheinreligiosität, mit unserem Glauben und Christus und anfangen, dich allein zu leben, vor dich zu kommen, vor dein Kreuz zu treten, Buße zu tun vor dir, wirklich auch dann Früchte der Buße bringen, indem wir in Schwachheit, in Abhängigkeit zu dir alle Ehre bringen. Herr, schenke, dass wir auch die Zeit jetzt zu Weihnachten wirklich nutzen, auf dich zu schauen. Auch wenn wir jetzt das Abendmahl einnehmen heute noch zum Abschluss vom Gottesdienst, dass wir wirklich auf dich schauen. Dass wir begreifen und in unserem Herzen bekennen, dass wir es nicht waren. Nicht ein bisschen. Denn wenn wir in unser Herz schauen, was trügerisch ist, sehen wir nur Sünde. Wenn wir auf dich sehen, sehen wir nur Hoffnung. Sehen wir nur Liebe, Barmherzigkeit und Errettung. Ich denke, dass wir dich anbeten mit unserem Leben, dass wir uns gegenseitig mitziehen, dass die Seelen der Menschen, die um uns herum sind, die uns nahestehen, wichtig sind. Und dass wir es verkündigen, wie die Reformatoren, wie auch andere Prediger in unserer Zeit heute. Wir sind nichts, Christus ist alles und in ihm allein ist Errettung. In Jesu Namen, Amen.